Wenn man alt wird, dann wird man auch manchmal wunderlich. Mir fiel dieser Tage ein Lied ein, das wir als Kinder gesungen haben, ein richtiges Kinderlied. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt. Meine Frau hat es gefunden in einem großen Buch von Weihnachtsliedern. Da stehen über 200 Weihnachtslieder drin. Ein Lied von Ernst Moritz Arndt. Sollte man diesem Mann gar nicht zutrauen. Aber ich will es uns trotzdem vorlesen. Immer hinter dem Wissen, es ist ein Kinderlied, ja. Du lieber heilger frommer Christ, der für uns Kinder kommen ist, damit wir sollen weiß und rein und rechte Kinder Gottes sein. Du Licht vom lieben Gott gesandt, in unser dunkles Erdenland, du Himmelslicht und Himmelsschein, damit wir sollen himmlisch sein. Du lieber heilger frommer Christ, weil heute dein Geburtstag ist, drum ist auf Erden weit und breit bei allen Kindern frohe Zeit. O segne mich, ich bin noch klein, o mache mir das Herz rein, o bade mir die Seele hell in deinem reichen Himmelsquell. Dass ich wie Engel Gottes sei in Demut und in Liebe treu, dass ich dein bleibe für und für, du heiliger Christ, das schenke mir. Ich höre so, einige haben es doch schon gekannt. Wichtig ist mir eben die mittelste, die fünfte Strophe, weil heute dein Geburtstag ist. Ich hatte es mal vor einigen Jahren in Langtrechow auch gesagt, was würde wohl, entschuldige mal, wenn ich das jetzt sage, Karl-Heinz denken, wenn wir eben zu seinem Geburtstag singen, schlaf du holder Himmelsknabe. Ich denke mal, du würdest dir ganz schön veralbert vorkommen. Es wäre bei Paul genauso und bei jedem alten Menschen oder älter gewordenen Menschen so, wenn wir einem gereiften Menschen so Kinderlieder vorsingen, das ist einfach nicht in Ordnung. In Ordnung ist, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Und darum ist das ja auch immer wieder so, dass gerade wenn wir hier so runde Geburtstage in der Gemeinde feiern oder auch sonst woanders, dass von dem Jubilar auch ganz Bilder gezeigt werden, wo er noch ganz klein ist, der Jubilar. Geboren, frisch geboren, aber dann geht es in der Bildreihe weiter. Und wir sehen dann zum Schluss den gereiften Menschen. Und das ist gut so. Und darum ist mir auch ganz wichtig, dass wir Jesus Christus nicht als das Kind anbeten, jetzt, heute, sondern ihn als den Herrn, so wie wir es auch gesungen haben. Er ist der König. Und den wollen wir ehren, den wollen wir anbeten. Nils fragte mich gestern Abend noch, als wir zusammengesessen haben, nach der Predigt, ob es eine richtige Weihnachtspredigt wird. Ich weiß nicht, ob ihr mir dann folgen könnt, ob es eine Weihnachtspredigt wird oder ob es keine Weihnachtspredigt ist. Aber mir ist der angegebene Text, der heute auch vorgegeben ist, doch auch wichtig geworden. Und da wir jetzt im Dezember schon zwei Predigten von Johannes über Johannes gehört haben, geht es heute noch einmal mit Johannes dem Täufer weiter. Und zwar ist der Abschnitt überschrieben, das letzte Zeugnis des Täufers Johannes, also des Täufers von Jesus. Ich will nicht den ganzen Text lesen, aber da geht es noch einmal ganz kurz zusammengefasst darum, dass die Jünger des Johannes zu ihm kommen und sagen, du, der, den du getauft hast, von dem du prophezeit hast, der steht da am Jordan. Was ist mit dem? Was bildet der sich ein? Du bist doch der, der ihn getauft hat. Du bist doch der, der höher ist. Das kann doch nicht sein, dass einer kommt und dir die Ehre nimmt. Das steht so nicht in der Schrift, das habe ich jetzt aber so aus der Schlussfolgerung der Jünger herausgelesen. Sie sind empört, dass Jesus plötzlich tauft. Und dann schreibt aber Johannes, Jesus selbst taufte nicht, sondern seine Jünger tauften. Aber das war zur damaligen Zeit nicht das Wichtige, sondern wenn der Meister da ist, dann geschieht alles im Namen des Meisters. Auch wenn Jesus nicht getauft hat, so wurde doch von ihm gesagt, der tauft. Und dann sagt Johannes seinen Jüngern zunächst, ihr wisst, ich habe euch nie gesagt, dass ich der Christus bin, sondern ich habe gesagt, ich bin der Wegbereiter. Ich bin eine Stimme in der Wüste. Ich habe den Auftrag, den Weg vorzubereiten, dass er kommen kann. Und dann zum Schluss seiner Rede an seine Jünger sagt Johannes, er, und damit weist er auf Christus hin, muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Johannes sieht seinen Auftrag erfüllt und er sieht, dass der jetzt aktiv wird, der jetzt seine Wirkungszeit beginnt, der ist, der auch im Volk, im Ansehen des Volkes, in der Anerkennung wachsen muss. Johannes, der Täufer, hatte schon eine sehr große Anhängerschar und auch große Achtung bei dem Volk. Aber das, was ihm widerfahren ist, das war nur der Abglanz von dem, was Christus widerfahren soll. Und dann ist der Predigttext, der für heute angegeben ist, Johannes Kapitel 3 von Vers 31, der von oben herkommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes, der Evangelist, nutzt die Worte des Johannes des Täufers, um auf die Gottessohnschaft Jesu hinzuweisen. Wir haben es am Sonntag gehört, als Johannes geboren wurde, heißt es, von Kindheit an war der Heilige Geist in ihm. Die Schrift sagt uns, dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Also er war Heiliger Geist von Gott gesandt. Von Anfang an, von der Keimzellenbefruchtung bis zu seiner Geburt. Und er war nicht ein bedeutungsloses Kind, das einfach mal in die Welt geboren wurde und dann später einmal ein großer Prophet werden sollte. Nein, er war von Anfang an Gottes Sohn. Das will ich immer wieder unterstreichen. Es gibt keine Trennung zwischen dem Menschen Jesus und dem Sohn Gottes Jesus. Er war Mensch und Gott in einem. Können wir uns heute noch nicht vorstellen, wie das möglich ist. Aber wir sind ja, ich habe es am Sonntag mal so im Gespräch gesagt, wir sind ja eben auch als Menschen eine Dreieinigkeit. Ist euch das bewusst, dass wir als Menschen eine Dreieinigkeit sind? Körper, das, was einmal völlig bedeutungslos sein wird, Seele und Geist. Wird uns doch so gelehrt. Und das macht den Menschen aus. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Geschöpfen. Manche sagen ja auch noch, dass auch Tiere eine Seele haben. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll, aber auf alle Fälle haben sie keinen Geist. Und Gott blies den Menschen an und damit wurde er eine lebendige Seele, damit bekam er den Geist. Und hier wird jetzt gesagt, so sagt es Johannes, er, der von oben kommt. Jesus Christus kommt von oben, der vom Himmel kommt, der ist über allen. Das bedeutet, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der an diese Person Jesus ranreicht. Weder in seinem Wissen, noch in seinen Fähigkeiten, auch nicht in seiner Macht. Und wenn Menschen Macht gegeben werden, wird die meistens ganz schrecklich ausgenutzt und andere darunter ausgebeutet oder müssen darunter leiden. Nein, wer vom Himmel kommt, der ist über allen. Und seine Macht und seine Herrlichkeit ist eben nicht dazu da, Menschen zu knechten, zu unterdrücken, seine Macht so auszuüben und darzustellen, wer bin ich hier? Nein, das ist nicht in Jesu Aufsicht und in Jesu Planung drin. Denn der Plan Gottes, den er mit seinem Sohn, unserem Herrn hat und gehabt hat, ist ein anderer. Und dann sagt Johannes hier etwas, was Jesus dann im Gespräch mit Nikodemus wieder aufgreift. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der bestätigt, so hat es Luther geschrieben, dass Gott wahrhaftig ist. Ich habe viele Menschen kennengelernt, in so manchem Gespräch. Ja, ein Gott mag es ja geben. Und ich glaube ja in gewisser Weise auch an einen Gott. Aber den kennt ihr sicher alle, diese Ausreden oder Aussagen. Aber Jesus Christus, das ist so märchenhaft und so, also das kann man ja nicht wahrnehmen, das ist doch so unmöglich. Aber Johannes sagt hier, wer an Jesus glaubt, der bezeugt, dass Gott wahrhaftig ist. Also Gottes Wahrhaftigkeit in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner Macht, die wir Menschen hier noch gar nicht beschreiben können, ist in Jesus Christus bestätigt. Es gibt keine Trennung. Der, der von oben kommt, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Das hat Jesus selbst immer wieder bezeugt. Im Gespräch, in Diskussionen mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten. Der Sohn redet nur das, was er vom Vater hört. Der Sohn tut nur das, was ihm der Vater beauftragt. Was er tun muss, geschieht immer in Verbindung mit Gott, mit seinem Vater. Das hat Jesus selbst einige Male so bestätigt und es ist so geschrieben. Er hat nie etwas aus sich getan. Und diese Verbindung Vater-Sohn ist eine Liebesverbindung. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Eine Aussage, die unter normalen menschlichen Bedingungen auch nachvollziehbar sind. Es ist ja heute leider so, dass auch die Verbindung Vater-Kind oder auch Mutter-Kind in unserer Zeit heute nicht mehr als gutes Beispiel dienen können. Wenn es so diese gegenseitigen Hassattacken gibt, wie sich einer gegen den anderen auflehnt, wie einer vom anderen sagt, wenn du das tust, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Ich habe diese Woche, diese Tage ein Buch gelesen und da beschreibt einer, wie er zum Glauben gekommen ist. Ein Jude hat die Bibel gelesen und hat aufgrund des Lesens in der Bibel die ganzen prophetischen Weissagungen gehört und gefunden. Und er hat dann nicht aufgehört mit dem Alten Testament, sondern er hat die ganze Bibel gelesen. Und ihm wurde klar, dass das, was im Alten Testament bezeugt ist durch die Propheten, was einmal kommen wird, in Jesus Christus erfüllt ist. Das hat er lange geheim gehalten. Er war der Sohn eines mächtigen jüdischen Imperiums. Aber wahres Christentum lässt sich eben nicht immer geheim halten. Und so ist es auch bei den Eltern rausgekommen, dass er Christ geworden ist, dass er an Jesus Christus glaubt. Eine fürchterliche Szene. Der Vater hat ihm die Bibel weggenommen, hat die Bibel vernichtet und hat gesagt, wenn du noch einmal in diesem Buch liest, dann schmeiße ich dich raus. Und er hat nicht nachlassen können, weil er wirklich wiedergeboren war und hat sich wieder eine Bibel geschafft und ist dann ganz fürchterlich rausgeworfen. Du bist nicht mehr mein Sohn. Durch viele, viele Geschichten, die wir auch so heute noch lesen und erfahren, wenn Menschen aus anderen Religionsbereichen zu Christus, dem lebendigen Herrn, finden, dann geschieht oft auch in unseren Tagen heute noch dasselbe. Da kann plötzlich aus dieser Verbundenheit, aus der familiären Bindung Hass werden. Hier steht ganz eindeutig über alle menschlichen Empfindungen nach, der Vater hat den Sohn lieb. Und das ist nicht nur, wie wir Menschen sagen, eine Blutsverwandtschaft. Blut ist dicker als Wasser und solche Sprüche kennt ihr auch alle. Die Liebe, die Gott zu seinem Sohn hat, die können wir einfach nicht beschreiben, weil wir nicht dazu in der Lage sind, so zu lieben, wie Gott liebt. Aber wir leben von dieser Liebe. Und diese Liebe des Vaters hat uns Jesus gebracht. Und so wie der Vater seinen Sohn liebt, so liebt Jesus uns. Er, der als Sohn Gottes in die Welt gekommen ist, offenbart uns die Liebe des Vaters, indem er alles, was er an Herrlichkeit hatte und hat, wieder hat, verlassen hat und Mensch geworden ist. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und dann sagt Johannes hier, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Erinnert mich wieder an das Gespräch mit Nikodemus. Wer da glaubt, hat ewiges Leben. Wer wiedergeboren ist, hat ewiges Leben. Und was mir so aufgefallen ist, ich bin auch beim Lesen in der Literatur darüber so darauf gestoßen worden, hier steht einfach, ganz schlicht und einfach, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Punkt. Und hier steht nicht, wenn du an den Sohn glaubst, dann musst du aber das Gesetz erfüllen. Dann musst du aber freundlich sein zu allen Menschen. Dann musst du dies und jenes tun. Dann darfst du dies und jenes nicht mehr tun. Steht hier nicht. Hier steht schlicht und einfach, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer an den Sohn glaubt, das ist dann ein ganz anderes Kapitel, das aber genauso wahr ist. Wer an den Sohn glaubt, wird durch den Glauben an den Sohn verändert. Stimmt das? Ja, stimmt, ne? Ja. Wer an den Sohn glaubt, der wird verändert. Der erkennt plötzlich, was nicht mehr gut ist in seinem Leben. Der erkennt plötzlich, was richtig ist. Und wenn auch, entschuldige mal, wenn ich das jetzt so sage, wenn auch manches noch am Anfang steckt und manches Anfechtung bringt, dann ist das aber die Voraussetzung. Der Glaube an Jesus Christus verändert. Das darf ich uns allen sagen und darf ich dir auch so sagen. Es ist nicht irgendetwas, was wir tun müssen, sondern wir sind von Jesus Christus her befreit, erlöst zu Gottes Kindern. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Punkt. Und dann kommt ein großes Aber. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Hier, wie an anderen Stellen der Bibel, gibt es keinen Mittelweg. Es gibt nur ein Entweder oder. Entweder glaube ich dem Sohn und habe ewiges Leben, oder ich glaube nicht, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist, dann habe ich eben nicht das ewige Leben. Das heißt, ich lehne die Liebe Gottes, die Gott zu seinem Sohn und zu den Menschen, die seinen Sohn anerkennen, dass ich diese Liebe ablehne. Das heißt, wenn ich einmal die Liebe ablehne, ja, dann bleibt eben nur mehr oder weniger offen der Hass. Du existierst für mich nicht. Gott, ob ich da nun so eine Gedanken habe über Gott oder nicht, wenn ich den Sohn nicht habe, habe ich Gott nicht und damit lehne ich die Liebe Gottes ab. Und wenn ich die Liebe Gottes ablehne, hasse ich ihn. Kommt nicht immer so offen zum Ausdruck, aber es gibt keinen anderen Weg. Und der Zorn Gottes bleibt dann auf ihn, auf den Betroffenen, der es nicht wahrhaben will, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Nicht aus Abenteuerlust, weil er was Neues erleben wollte, nicht weil es ihm darum ging, hier etwas Aufreißerisches zu tun. Nein, er ist in diese Welt gekommen, um die Liebe des Vaters zu offenbaren. Und wir können einfach Krippe und Kreuz nicht trennen und wollen es auch nicht trennen. Vor Jahren habe ich das schon mal erzählt. Wir hatten in der Wittenberger Gemeinde über der Kanzel ein großes Kreuz hängen, wesentlich größer. Und das wurde zu Weihnachten immer abgenommen, weil dann ein großes dreifaltiges Bild aufgehangen wurde. In der Mitte war Maria, Josef mit dem Jesuskind. Auf der einen Seite waren die Hirten, die dann zu Jesus kamen, und auf der anderen Seite die drei Weisen. Und wie das nun so üblich ist, wenn eine Wandfläche bedeckt ist über Jahre und man nimmt dann ein Bild ab oder irgendwas anderes, sieht man einen farblichen Unterschied. Oder ist euch das noch nie aufgefallen? Doch, ne? Und so war das auch dann, als dieses Bild da genau mitten über der Krippe war, das Bild des Kreuzes zu sehen, wenn auch das Kreuz nicht mehr da hängt. Aber es ist einfach nicht zu trennen. Jesus Christus offenbart die Liebe Gottes, die er selbst empfängt für uns, zu uns, und will, dass wir ihn als solchen anerkennen, annehmen und anbeten. Amen.